Frieden, das ist das heutige Thema und ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Friedenssendung. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Im kommenden Beitrag geht es um die geistliche Gemeinschaft San Egidio. Die Gemeinschaft hat sich international einen Namen gemacht durch Friedensbewegungen in Krisengebieten und die bekannten weltlichen Gebetstreffen. Das sind nur zwei unter vielen Aktivitäten. Bekannt ist die Gemeinschaft aber auch durch ihren Einsatz vor der Haustüre bei Armen und Behinderten. Heute haben wir Pfarrer Karl Wolf aus dem zürcherischen Küsnach zu Gast und er bringt uns diese wunderbare Gemeinschaft in drei Sendungen näher. Pfarrer Karl Wolf ist nicht residierender Domherr und Spiritual des Priesterseminars in Chur. Er ist Freund von San Egidio und neben seiner Tätigkeit als Psychotherapeut ist er Gassenarbeiter mit Schwester Ariane in Zürich. Und so begrüße ich Sie, Herr Pfarrer Wolf, bei Radio Gloria ganz herzlich.
Guten Morgen, Frau Marti, und ich freue mich auch über unsere dritte Begegnung und unser Gespräch über die Gemeinschaft, über die Auswirkungen und die Sendung der Gemeinschaft.
Herr Pfarrer Wolf, Sie würden uns eine kurze Einleitung machen, und zwar von der letzten Sendung zur heutigen Sendung, sprich die Auswirkung und die Mission von San Egidio.
Wir sind ja ganz aktuell nicht in dieser pandemischen Situation, in der wir uns im Augenblick befinden mit der Pandemie von Corona. In Afrika haben wir letztes Mal darüber gesprochen, was die Gemeinschaft in Afrika tut mit dem Programm DREAM für die HIV-Infizierten und an AIDS-Erkrankten. Es gibt einen wunderbaren Brief einer Krankenschwester, der Angel Mziku aus Tansania, aus Uvemba, wo wir dieses Ambulatorium mit Freiwilligen der Pfarrei St. Georg Küsnacht und der Gemeinschaft San Egidio tragen. Die Angel schreibt als Krankenschwester über ihre Erfahrung. Sie schreibt in ihrem Brief: Bei meiner Arbeit erfahre ich so viele Dinge über das Leben und die Herausforderungen der Patienten. Die Anteilnahme an ihrer Lebensgeschichte ist mir eine Herzensangelegenheit. Es braucht ein zuhörendes und mitfühlendes Herz, um die Schmerzen und die Qualen dieser Klienten zu hören und mittragen zu können. Einer Mutter von 4 schulpflichtigen Kindern ist der Ehemann gestorben, weil er nicht akzeptieren konnte, dass er HIV-positiv ist und die Medikamenteneinnahme verweigerte. Oder das kleine Baby, das von seiner Mutter angesteckt wurde, weil sie die Medikamente nicht einnehmen wollte und die Anweisung des Stillverbots nicht akzeptierte. Beide Eltern sind jetzt schon gestorben und das Kind wird ganz alleine von seiner Großmutter aufgezogen. Ich bin so dankbar, schreibt Angel, in diesem Werk mitarbeiten zu dürfen, weil es hilft, den so bedürftigen Menschen nicht nur ihr körperliches Leiden, sondern eben auch ihre seelischen Schmerzen durch unsere Freundschaft zu lindern. Sie haben bei uns einen Ort, an dem sie sich aussprechen und sich aufgehoben fühlen können. Das hilft ihnen, ihre Situation anzunehmen. Diejenigen, die die Hoffnung auf das Leben völlig verloren hatten, wagen mit uns einen Neuanfang. Und persönlich werde ich sehr glücklich, wenn ich einem verzweifelnden Menschen helfen kann. Ich liebe es, jungen Menschen beizustehen, vor allem denen, die die Hoffnung auf ihre Zukunft verloren haben. Wenn ich mir die Situation im Allgemeinen ansehe, sage ich, ein trauriger Mensch hat seine Lebenskraft verloren und das Leben wird ihm zur Last. Wann immer ein Klient kommt, ist es mein Wunsch, dass er nach der Sitzung bei uns im Ambulatorium mit einem leichten Herzen nach Hause gehen kann. Ich möchte Ihnen allen meinen aufrichtigen Dank sagen. Und dann bedankt sie sich bei uns, die wir sie natürlich in der Zusammenarbeit unterstützen. Man muss sich vorstellen, dass in bestimmten Bereichen Afrikas zwischen 20 und 25% vielleicht der Bevölkerung an HIV/AIDS erkrankt oder infiziert sind. Das ist ein Viertel der Personen. Und diese erste Pandemie besteht. Es sind zwischen 25 und 27 Millionen Menschen, wenn wir den Zahlen der WHO nachgehen. Und auch eben in Tansania, dort wo wir sind, gehen wir von rund 20% Infizierten der Bevölkerung aus. Das sind anders als bei uns. Bei uns sind bestimmte Bevölkerungsgruppen von HIV-AIDS betroffen gewesen. Männer, Frauen aus dem Milieu zum Beispiel. Aber, und Drogenabhängige. Aber dort in Afrika ist es eine Pandemie. Das heißt, es sind Kinder, es sind Jugendliche, es sind Frauen betroffen. Es gibt viele Waisenkinder und so weiter. Und auf diese erste pandemische Situation ist jetzt die zweite Pandemie getroffen, Corona. Und Sie können sich vorstellen, dass HIV-AIDS, das eine Immunschwäche verursacht, wenn dann eine zweite Pandemie auftrifft, dass das besondere Auswirkungen hat. Deshalb ist die Situation in Afrika sehr komplex, sehr, sehr schwierig und sehr schwer. Einige der Ärzte in unseren Ambulatorien sind gestorben und auch Krankenschwestern sind davon betroffen. Viele Patienten sind davon betroffen und auch daran gestorben. Deshalb also, wenn wir an Afrika denken, dass dort nicht genügend Impfstoff zur Verfügung gestellt wird, während bei uns die dritte oder die vierte Impfung schon in die Wege geleitet wird, ist in Afrika nicht einmal die erste gegangen. Dass neben den fehlenden Impfstoffen auch die fehlende Zuwendung, nicht also auch die finanziellen Mittel, fließen jetzt durch die abnehmende internationale Solidarität, was AIDS betrifft, in andere Wege, in andere Engagements, sodass die Geldmittel, um die pandemische Situation, die doppelte pandemische Situation in Afrika zu behandeln, fehlen. Deshalb also ist es wirklich notwendig, dass wir von der Gemeinschaft und wir von der Gemeinschaft mit Ihnen allen, die Sie mir zuhören, diese doppelte pandemische Situation in Afrika wirklich vor Augen haben und Anstrengungen unternehmen, die zu beantworten. Ich bin deshalb so eindringlich in diesem Punkt, weil das für uns aus der christlichen Verbundenheit und Verpflichtung erwächst, nicht? Wir haben als Christen eine besondere Verbindung zur menschlichen Vulnerabilität. Wir glauben daran, dass Gott sich in Jesus selbst der menschlichen Verwundbarkeit aussetzt. Gott schafft nicht nur eine verwundbare und zugleich gewaltsame Welt, sondern geht mitten in sie hinein, um das Unheil zu beantworten, kommt als neugeborenes, vulnerables Kind zur Welt. Gott tritt nicht in voller Kampfausrüstung militärisch auf, wie eine Göttin Athene oder wie Herkules, kraftvoll, kriegsbereit und so weiter, wie der Gott Zeus, sondern Jesus kommt ohne Rüstung, ohne Schild, ohne Waffen. Und wie jedes Neugeborene ist er darauf angewiesen, dass andere ihn mit Lebensmittel, mit Schutz versorgen, vor Kälte und Hitze schützen, vor wildem Tier, vor der Gewalt der Menschen wie Herodes. Er ist auch nicht in einem prunkvollen Palast geboren, wie ein heroischer Kaiser, was der hellenistischen Welt damals entsprach oder der ägyptischen Welt des Pharao. Er liegt in der armseligen Krippe und seine Familie muss vor Mordplänen einer skrupellosen Staatsmacht fliehen. Jesus ist als Kind mit Migrationsgeschichte im Hintergrund, in den Gefährdungen des Lebens ausgesetzt. Nicht? Und trotzdem ist Weihnachten keine Schreckensgeschichte, sondern eine Hoffnungsgeschichte, weil es Menschen gibt, die sich mit ihm, dem verletzlichen Jesus, auf den Weg machen, wie Maria, die junge Frau, die Ja sagt zu einer Schwangerschaft, die sie in große Nöte bringt und in Fragen, die sie nie vorher geahnt hätte. Josef, der auf seine Träume hört und seinen Träumen folgt. Die Magier aus dem Osten, die freiwillig die Sicherheit und Wohlstand ihres Heimatlands verlassen, sich entscheiden, nicht nach Jerusalem zurückzugehen, nicht Herodes zu folgen, dem Geburtsort Jesu nicht preiszugeben und die sich vielleicht sogar in Lebensgefahr deshalb begeben haben. Die Hirten, die riskieren, ihre Herden zurückzulassen und sich der Grippe zuwenden, die sich in ihrer Armut den Engeln und ihrer Friedensbotschaft widmen. So ist die Verbindung mit den Vulnerablen eingestiftet in unsere Ursprungsgeschichte von Weihnachten. Und deshalb ist die Gemeinschaft auch sich selbst wissend als vulnerable Gemeinschaft, auch als vulnerable Einzelpersonen, die wir alle sind, unterwegs mit den verletzlichen und verwundeten Menschen unserer Tage.
Herr Pfarrer Wolf, Andrea Riccardi ist der Gründer. Wir haben in der ersten Sendung sehr viel über sein Leben und sein Wirken gehört. Wie sah die Sendung grundsätzlich von Andrea Riccardi aus und wie hat das gespielt im Bereich der Peripherien, was ihm auch ein Herzensanliegen war?
Andrea Riccardi ist ja zunächst mal eine Person, ein Mensch, eine Person, aber er ist auch Wissenschaftler, ein Historiker. Beides spielt eine Rolle, nicht? Er ist ein Mensch, der einfach menschlich unterwegs ist, der als glaubender Mensch unterwegs ist mit seinen Freunden. Ein betender Mensch, der im Gebet mit seinen Freunden zusammen ist. Ein hörender Mensch, der bis heute im Volk sitzt und dem Evangelium zuhört, wenn jemand anderes das Evangelium vorliest und auch über das Evangelium spricht. Er ist ein Mensch, der sich inspirieren lässt auf seinem eigenen Inneren, so wie das eigentlich zu uns allen gehört, wir alle, Sie alle, die Sie mir zuhören und wir alle, die wir in unserem Glauben unterwegs sind, sind auf diesem Weg. Wir sitzen, wir lesen das Evangelium, wir hören das Evangelium. Das Evangelium inspiriert uns, regt uns an, uns zu engagieren, etwas zu tun, nicht untätig zu bleiben. Und das ist Andrea Riccardi als Mensch und als glaubender Mensch genau so. Er hat natürlich dann auch eben durch seine Laufbahn als gesellschaftspolitisch tätiger Mensch und als wissenschaftlich tätiger Mensch das in seinen beruflichen Weg und auch in seinen Lebensweg integriert und da hinein zum Ausdruck gebracht. Die Dimension des Gebetes der Freunde miteinander ist zu einem gemeinschaftlichen Weg geworden, der internationale Bedeutung bekommen hat. Und der durch die Reflexionen, die er macht, wenn er über die Gemeinschaft nachdenkt, zum Beispiel auch ihn als nachdenklichen Menschen zeigt. Zum Beispiel in der Basilika Santa Maria in Trastevere kommen jeden Abend Hunderte von Menschen zum Gebet zusammen. Die Entwicklung des Gebets über die vielen Jahre, die Treue des Gebets jeden Abend, das sind Entwicklungen auch. Das Gebet hat vollständigere, reifere Züge angenommen. Es ist gewachsen aus einem kleinen Kirchlein. Wenn ich daran denke, wie ich in Rom war, saßen wir in dem kleinen Kirchlein Sant'Egidio am Boden auf einer Bastmatte. Das Evangelium wurde in verschiedenen Sprachen von je unterschiedlichen Personen vorgelesen. Wir alle haben zugehört, wir haben geschwiegen. Es wurden Fürbitten gesprochen, es wurde ein Lied gesungen. Und wir gingen hinaus auf die Straßen, wir haben die Wohnungslosen aufgesucht, wir haben im Haus oder in der Küche von den Schwestern von der Mutter Teresa mitgeholfen oder in der Mensa, heute in der Via Dandolo in Rom, in der Gemeinschaft Sant'Egidio. Aus diesen Gründen ist Sant'Egidio mittlerweile nicht nur eine einfache Gruppe, sondern sie ist gereift zu einer Gemeinschaft, wie er sagt, aus dem Volk. Dieser Ausdruck stammt von Martin Buber. Buber hat ihn benutzt, um auf die Gemeinschaft der Chassidim hinzuweisen, der osteuropäischen Juden, die eine Mystik des Glaubens an Gott und des Volkes, der Gemeinschaft miteinander lebten und so verstanden. Gott ruft ein Volk, eine Gemeinschaft aus dem Volk, um das große Risiko eines aristokratischen, elitären, ausschließenden Wir zu vermeiden, sondern dieses Elitäre würde ja von anderen Menschen trennen. Hier in der Gemeinschaft von Sant'Egidio aber geht es um die Verbindung miteinander und mit den Menschen. Es geht nicht um ein verängstigtes, egoistisches Wir, das sich abschließt in einer elitären Gruppe, sondern um die Zuwendung zu den Menschen unserer Tage, zu den Menschen in Not, zu den Vulnerablen unserer Tage, zu den Verletzlichen, die ausgesetzt und zu am äußersten Rande ihrer Existenz und unserer Städte oder unseres Sozialwesens sind. So ist also beim Gebet in Santa Maria in Trastevere ein Raum des Gebets entstanden, der der Stadt angeboten wird und allen, die als Pilger oder aus anderen Gründen, und das sind viele, zum Gebet kommen und in der Kirche anwesend, präsent sind. Und das geschieht nicht nur in der Basilika Santa Maria in Trastevere in Rom, sondern an vielen Orten der Welt, wo San Decidio betet. Im Übrigen gibt es am Stadtrand viele, etwa um die 30 Orte, die zur Gemeinschaft gehören. Und an diesen Orten gibt es diverse Kirchen, die auch restauriert und wieder geöffnet wurden. Vor kurzem hat Andrea Riccardi in Maputo in Mosambik eine alte Kirche besucht im Zentrum der Stadt, die wieder geöffnet wurde und wo sich die Gemeinschaft am Abend einfindet, um zu beten. Also dort, wo an den Orten, wo das Gebet gelebt wird, wo das Hören auf das Evangelium gelebt wird, wo sich Gemeinschaft versammelt, entsteht auch etwas Neues. Und dort im Kleinen, sei es auch nur in ganz kleinen Gemeinschaften oder im Großen, ist etwas unterwegs, was ein kreatives Potenzial in sich trägt. Das Wort Kommunitar, Gemeinschaft, das aus alten Wurzeln europäischen oder indoeuropäischen Sprachen Eingang findet, ins Lateinische von Communio, hat heute eine Bedeutung, dass die sich eben öffnet, dass die Mauern, die nicht geschlossen sind, sondern nicht umsonst hat Urs von Balthasar schon in den Jahren vor dem Konzil in einem seiner Bücher von der Schleifung der Bastionen gesprochen. San Decidio nach und nach ist zu einer Gemeinschaft aus dem Volk gewachsen. Und wir sind gut daran, diese Empfehlung, die Franziskus, der Papst, in Evangelium Gaudium als eine heutzutage unausweichliche Herausforderung bezeichnet, anzunehmen. Nämlich die Herausforderung der Mystik des Zusammenlebens, die darin liegt, zusammenzuleben, uns unter anderem in der Gesellschaft zu mischen, einander zu begegnen, uns einander in den Armen zu halten, gewissermaßen, uns anzulehnen aneinander, uns gegenseitig zu stützen und zu tragen, teilzuhaben an dieser etwas chaotischen Wirklichkeit, die wir erleben, und uns durch die wahre Erfahrung von Brüderlichkeit verwandeln zu lassen und dann einen solidarischen Weg, eine gewissermaßen heilige Wallfahrt, wie der Papst schreibt, zu beginnen mit den Menschen unserer Zeit. So versteht sich San Decidio mit den Menschen, mit dem Volk Gottes, mit Menschen unserer Tage unterwegs, geboren aus der Kraft, der Inspiration, aus dem Gebet, aus dem Hören auf das Evangelium, aus der Gemeinschaft miteinander und dann im Engagement auf dem Weg mit den Menschen dieser Tage. Andrea Riccardi schreibt in einem Buch, wo es um die Veränderung geht, nämlich Alles kann sich ändern, Gespräche mit Massimo Naro. Ich fühle mich Gregor dem Großen verbunden, seiner Lehre über das Wort Gottes. Auch weil wir uns in den Anfangszeiten der Gemeinschaft in der Kirche San Gregorio auf dem Caelius versammelt haben, die über dem alten Gebäude steht, wo Gregor der Große sein römisches Kloster errichten wollte. Wie andere Kirchenväter war er ein wahrer Meister der Lectio Divina und lehrte, dass das Wort mit denjenigen wächst, die es lesen. Deshalb ist das Wort lebendig und belebend. Es wird von einer inneren Dynamik gestärkt, wenn es im Herzen einer Gemeinschaft wächst. Doch auch wenn jemand es verkündet oder davon Zeugnis ablegt, indem er es anderen auf glaubhafte Weise begreiflich macht und in sein Leben umsetzt, wenn man es hört und auf diese Weise ganz praktisch aufnimmt. Und diese Dynamik ist der Gemeinschaft inne. Andrea Riccardi wird nicht müde, von dieser Dynamik, die aus dem Wort Gottes kommt, zu sprechen. Und er sagt aber trotzdem nicht, ich will kein Modell daraus machen, aber er schreibt, ich glaube, dass die Kirchen in der Stadt sich immer mehr in Wallfahrtsorte verwandeln könnte. Räume, in denen man beten kann, zuhören kann, Ruhe finden kann in einer lärmenden Stadt. Der Wallfahrtsort ist ein Ort der Begegnung mit Gott und mit den Mitmenschen. Aber auch, und vergessen wir das nicht, ein Raum, wo wo man den Schwächsten Schutz gewährt. Deshalb könnten unsere Kirchen und Pfarreien nicht nur Gebetsräume sein, sondern auch Schutzräume für die Armen darstellen, für die, die vom Leben Verwundeten. Bezeichnenderweise benennt das englische Wort Sanctuary nicht nur eine heilige Stätte, sondern auch ein Ort des Asyls und der Zuflucht. Und in einer Stadt, wo man Barrieren und Mauern errichtet oder heute aufgrund der pandemischen Situation auch viele neue Gräben aufgerissen werden und Menschen sich kaum mehr wohlwollend begegnen können, wo alles verriegelt ist, könnten unsere Kirchen zu den Gebäuden gehören, deren Türen offen stehen. Und oftmals wären sie vielleicht die einzigen. Die Kirchen könnten zu den wenigen Orten gehören, deren Türen Menschen unterschiedslos allen offen wären. Alle dürfen eintreten. Andrea Riccardi redet da etwas natürlich wie euphorisch, prophetisch, aber doch sehr sympathisch von der Klause im Herzen und von der Welt in den Augen. Die eigene Klause im Herzen, die mystische Gemeinschaft mit Gott, die uns trägt und inspiriert. Und dann die Welt aber im offenen Auge zu haben, offen in die Welt zu sehen, was ist, und die Welt einzuladen, an dieser Gemeinschaft mit Gott teilzuhaben. Das ist ja auch unsere Erfahrung in Zürich. Nicht, wenn wir den Armen begegnen, begegnen wir oft Menschen. In dem Augenblick, wo wir ihnen mit offenen Herzen, offenen Augen begegnen, stellen wir fest, dass wir glaubenden, suchenden, sehnsüchtigen Menschen begegnen, deren Glaube oder deren Weisheit sogar uns selbst bereichert. Und diese gegenseitige Bereicherung, Inspiration ist ein dynamisches Element, das die Gemeinschaft auf der ganzen Welt erfährt. Die Gemeinschaft miteinander, die Gemeinschaft mit Gott, die Gemeinschaft mit den Armen. Alle drei Elemente sind inspirierend, sind kraftgebend.
Yes, I'm gonna.
Wir hörten einige Auszüge von Klängen im Rahmen der Friedensmeditation von Andrea Riccardi in der Musikpause. Und so freuen wir uns auf die weiteren Gedanken von Pfarrer Karl Wolf zum Thema die Sendung von Andrea Riccardi und die Peripherien. Und wir sind heute in der dritten Sendung angelangt. Herr Pfarrer Wolf, wie stellen Sie sich unter einem Aufbruch und das Heraustragen der Friedensbotschaft in die Peripherien vor?
Mich selbst inspiriert der Evangelist Markus aufs Äußerste, weil er der früheste Evangelist ist, wie wir annehmen und manche Exegeten annehmen, sind vielleicht in den beginnenden 70er Jahren unserer Zeit die ersten Teile seines Evangeliums entstanden, bis er vielleicht zur Schlussredaktion in den 70er Jahren kommt in diesem Evangelium. Wenn wir der Tradition glauben in Rom und dass das eine besondere Bedeutung für die römische Gemeinschaft der Urchristen hat. In diesem Evangelium gefällt mir die knappe Sprache, die direkte Sprache. Mir gefällt auch, dass der Evangelist häufig davon spricht, wie Jesus an die Peripherien geht. Also zum Beispiel geht er auf dem Weg nach Jerusalem, nach Jericho hinein und er geht aus Jericho heraus. Und am Stadttor sitzt der blinde Bettler Bartimäus, der Sohn des Timäus. Es kommt eine Begegnung zustande, die ist signifikant und lehrreich für eine grundlegende Haltung, die wir alle einnehmen könnten. Jesus hält an, der Blinde schreit, Jesus stoppt in seinem Zug, er ruft ihn, lässt ihn zu sich rufen. Der Blinde kann seinen Schutzmantel zurücklassen, abwerfen. Er geht auf Jesus zu und Jesus sieht natürlich, dass er blind ist und fragt ihn doch bei allem, dort in der Peripherie von Jericho, was willst du, dass ich dir tun soll? Und der Blinde antwortet, Herr Rabuni, dass ich wiedersehen kann. Und zum Schluss heißt es in diesem Stück, er folgte Jesus auf seinem Weg. Und das Evangelium lässt vollkommen offen, wurde er mit den Augen sehend, nur mit den Augen sehend, wurde er mit dem Herzen sehend, nur mit dem Herzen sehend oder wesentlich als Mensch wiedersehend, was seine Zukunft betrifft. Alle Interpretationen regt das Evangelium an. Dass er Jesus auf seinem Weg folgt nach Jerusalem, lässt das Evangelium offen, oder dass Bartimäus seinen eigenen Weg geht und dem Geist Jesu folgt. Also, ich will sagen, solche Ereignisse an der Peripherie, die eine unglaubliche symbolische und tiefgreifende Bedeutungsvielfalt haben, beschreibt Markus in seinem Evangelium häufiger. Eine zweite ist, wo er in ein Dorf hineingeht und Aussätzige kommen ihm entgegen, wo er Aussätzige ausdrücklich berührt, obwohl er das eigentlich nicht darf. Eine dritte Situation, wo er in ein Dorf unterwegs ist, in Nain, und der Zug der Witwe mit ihrem gestorbenen Sohn ihm entgegenkommt, wo er diesen Todeszug zum Halten bringt und den Jungen zum neuen Leben erweckt. Das sind ausgesprochen tiefgreifende Bedeutungen von dem, was Jesus tut. Und ausgerechnet jeweils an der Peripherie von Dörfern, von Städten, der menschlichen Gesellschaft damaliger Zeit in die Wege leitet. Der Kontakt mit den Armen, die nach Hilfe schreien, wie dem Blinden, der Kontakt mit den Armen, mit den Kranken, wie dem Aussätzigen und der Kontakt mit jenen, die hoffnungslos und verzweifelt sind, wie dieser Witwe und ihrem Sohn, der schon das Leben aufgegeben hat. Jesus ruft ins Leben, stoppt den Zug zum Tod. Durch den Kontakt zu dem Aussätzigen kommt etwas in Bewegung. Bartimäus ist in der Lage, seinen Weg aufzugreifen, sehenden Auges, sehenden Herzens, sehenden Wesens. All diese Begebenheiten zeigen ganz ursprünglich, wie Jesus schon an den Peripherien seiner Zeit unterwegs ist Und diese Inspiration an den Peripherien, dass dort Wesentliches geschieht, wenn Menschen einander begegnen und einander sich zuwenden, das hat auch die Kirche Lateinamerikas gemacht, als sie sich in den vergangenen Jahrzehnten den Menschen in den Peripherien der Städte zuwandten. Das war bei Helda Camara so in Brasilien und das war bei Oscar Romero so in El Salvador. Die Begegnung mit den Armen, mit den Kranken, mit denen, die verzweifelt sind und schon das Leben aufgegeben haben, hat die Kirche immer zu neuem Leben inspiriert und erweckt. Das ist etwas Reflexives, Zurückwirkendes, das ist auch etwas Vorwärtsweisendes. Zurückwirkendes, wer sich zuwendet, wer sich öffnet, wird reich beschenkt. Vorwärtsweisendes, plötzlich tauchen Möglichkeiten auf, Charismen, eine Dynamik, die wiederum von einem Schritt zum anderen kleinen Schritt vorwärts führt und die uns eine Zukunft eröffnet, die wir vorher gar nicht sehen konnten. So also begreife ich auch den Weg von Andrea Riccardi und der Gemeinschaft an den Peripherien von Rom. Er macht dieselben Erfahrungen, von denen ich jetzt mehr von meiner persönlichen Seite her erzählt habe. Und er beschreibt das auch, nicht? Die Gemeinschaft, ein Zitat aus seinem Buch, Alles wird sich verändern. Congar, schreibt er, war der Gemeinschaft, Yves Congar, der Theologe, war der Gemeinschaft zugetan. Wir waren damals noch sehr jung, ich spreche von den 70er Jahren. Der betrachtete uns mit Sympathie und ein wenig Staunen, vielleicht sogar mit einer nicht ganz unkritischen Neugier angesichts unserer Eigenheiten, aber stets mit Bescheidenheit. Er hatte die Vorstellung, dass sich aus dem kirchlichen Leben Neues ergeben könnte. Und die Überlegungen Congars, die ich mir ins Gedächtnis rufe, waren, dass die Welt der Laien vielfältig, mehrschichtig ist. Es gibt die unterschiedlichsten Typen von Menschen aus allen Schichten, wo er meinte, dass die Kirche verantwortungsbewusste Menschen nötig hat. So im Sinne von Congar, der Laie in der Kirche kein minderwertiger Priester ist, sondern eben ein vollwertiger Jünger. Dass Congar der Meinung war, die Theologie des Jüngerseins zurückholen und neu wertschätzen und beleben zu sollen. Er schreibt, wir sind allesamt Jünger. Und die Bergpredigt richtet sich an uns alle, ruft uns alle. Die Kirche war unter Umständen in den 70er Jahren auch in sich verfangen, in einer bestimmten Bewegung. Die Kirche war am Komplex der 70 erkrankt, wie er schreibt, die bei Mose waren und sich über Eldad und Medad aufregten, weil diese außerhalb des Offenbarungszeltes prophetisch reden. Daher rührt die Vorstellung, sämtliche Aktivitäten kontrollieren zu müssen, schon damals bei Mose, aber auch bis heute in der Kirche. Der Kontrollgedanke ist in einigen historischen Epochen eine kirchliche Obsession. Es ist ein Teil der Geschichte, den wir heute vielleicht rückblickend klerikal nennen, der sich unter anderem nicht einmal in der gegenwärtigen Kirche ganz auslöschen lässt. Es ist auch ein Paradox unserer Zeit, eine klerikale Kirche mit wenig Priestern. Und die Gefahr besteht, lieber eine verkrampfte Kirche zu wollen, aber unter Kontrolle. Dagegen schreibt Andrea Riccardi in der Verbindung mit Yves Congar, man könnte mit Kraft und Freiheit einfach den Geist des Evangeliums strömen lassen. Die Probleme sind zahlreich, die Bereitschaft aber der Menschen groß. Man muss die Unvollkommenheit des Gelebten akzeptieren, die Widersprüche der Wirklichkeit. Und hier rühren wir auch an eine Utopie. Es werden Menschen sein, die wir akzeptieren können in der Wirklichkeit ihrer Unvollkommenheit. Einfach, dass sie das Evangelium lieben und es leben, so gut sie können. Hier geht es um das Vertrauen in den Menschen, der von Gott her kommt und mit jedem einzelnen Gott seine eigene Geschichte hat. In eine verantwortungsvolle Freiheit und in ein Vertrauen. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass eine Gemeinschaft entsteht, die lebendig, dynamisch und lebensfroh ist in der Erfahrung und in der Sendung des Christseins, eben an der Peripherie.
Herzlichen Dank für diese schönen Gedanken, Herr Pfarrer Wulff. Möchten Sie ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ich möchte noch etwas sagen, vielleicht zu einem Punkt, nicht, der mir wichtig erscheint. Auch im Markus-Evangelium, wie in den anderen synoptischen Evangelien, geht Jesus auf den Berg, um zu beten. Er betet in die ganze Nacht, er steigt vom Berg herunter und er ruft die Jünger in die Nachfolge. Er beruft seine Apostel. Was Jesus tut, erwächst aus dem Gebet. Und immer sendet er die Jünger zu zweit, nie allein. Und dieses ist innerhalb der christlichen Gemeinschaft und der Kirche schon der erste Hinweis, der die Freundschaft mit Gott und die Freundschaft miteinander auf dem Weg zu sein, gehören unbedingt zusammen. Nicht, wenn man als Jünger mit einem Jünger unterwegs ist, das müssen damals schon die Apostel lernen, müssen sie sich ja an jeder Wegkreuzung miteinander verständigen, gehen wir nach rechts oder gehen wir nach links. Oder wenn sie ins Dorf kommen, gehen wir in dieses Haus oder in das nächste Haus. Bei wem bleiben wir zu Gast? Was tun wir von Tag zu Tag? Oder wenn wir in die Synagoge gehen, was wird gelesen? Wer legt den Text aus? Du oder ich? Und was sagen wir? Wie ist unsere Botschaft? Immer müssen die beiden Jünger lernen, miteinander, obwohl sie unterschiedlich sind, einen Dialog zu führen. Und meiner Ansicht nach, aus meiner Sicht, macht Jesus das bewusst. Denn in der Apostelschaft unter den 12 sind sehr große Unterschiede. Da ist der Fischer neben dem Zöllner. Und da ist neben dem Zöllner der Zelot. Und neben dem Glaubenden Jakobus der zweifelnde Thomas. Und wenn sie zu zweit unterwegs sind, dann müssen sie einen Dialog miteinander führen und der Dialog führt sie weiter. Deshalb ist für mich das, was Jesus da ins Leben ruft, eine dynamische, lernende Gemeinschaft auf dem Weg, die ein zentrales Element, ein Instrument im Dialog miteinander hat. Und tatsächlich ist in der Urkirche das Gespräch miteinander bis hin auf dem Apostelkonzil in Jerusalem im Jahr 43, der Dialog, der Konsens miteinander, ein urkirchliches Prinzip. Später im Konzil greift ja Johannes XXIII. Paul VI. Darauf zurück, bis in unsere Tage Franziskus und den dialogischen Prozess jetzt durch Bischof Josef Maria. Deshalb ist für mich im Rückgriff auf das Evangelium von Markus das Gebet, die Sendung gemeinsam auf dem Weg, miteinander im Dialog und dann an die Peripherien zu gehen und schauen, was Gott uns schenkt. Das wäre mein Schlusswort.
Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Wulff. Gebet ist ein Thema und Segen auch. Würden Sie uns abschließend noch der Segen spenden, Herr Pfarrer Wulff?
Ich habe wieder ein Gebet ausgesucht. Das ist eines meiner Lieblingsgebete. Das ist sicher auch bekannt. Und zwar von Ignatius von Loyola, sein wohl vielleicht berühmtestes Gebet. Für mich ist es so, wenn ich mich dem Gebet hingebe, ist das sehr häufig ein ganz stilles Gebet und ist ein innerer Dialog mit Christus. Grundlegend ist allerdings dabei, dass dieser innere Dialog natürlich von Gott initiiert ist. Das ist nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen, sondern das ist ein Geschenk. Und das kann man auch nicht einfach so machen oder herstellen, sondern das ist wirklich ein Geschenk, dass Gott uns, Sie, jeden, die Sie zuhören und auch mich selbst in diesen Dialog hineinzieht, und dann mit uns einen inneren Dialog führt. Das, was aus diesem Dialog erwächst, ist die Antwort unsererseits. Wie bei Ignatius von Loyola in seiner Umkehrzeit und grundlegend für seine Exerzitien. Das Gebet heißt: Nimm hin, Herr, empfange meine ganze Freiheit, mein Gedächtnis, meinen Verstand, meinen ganzen Willen. Was ich habe und besitze, meinen Leib, mein Leben, du hast es mir gegeben. Dir, Herr, gebe ich es zurück. Alles ist dein. Verfüge du nach deinem ganzen Willen. Schenke mir nur deine Liebe mit deiner Gnade, das ist mir genug. In diesem Sinne sage ich, der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Und segne euch der allmächtige Gott. Behüte euch und lasse sein Angesicht über euch leuchten. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank für die schönen Friedensgedanken zum Thema Sanicidio und für all diese wunderbaren drei Sendungen. Und Radio Gloria wünscht Ihnen, Herr Pfarrer Wolf, reicher Gottessegen und auch dies für Ihre Tätigkeit als Spiritual, aber auch als Gassenarbeiter und auch als Psychotherapeut und als Freund von Sanicidio. Alles Gute und
danke vielmals, Frau Marti.
Ja. Herzlichen Dank.
Danke vielmals, Frau Marti. Und ich habe mich sehr gefreut, mit Ihnen diese Sendung machen zu dürfen und meine Gedanken mit Ihnen und mit den Zuhörern teilen zu dürfen. Und ich wünsche Ihnen und allen alles erdenklich Gute, den Segen des Himmels für dieses Jahr. Möge Gott uns zeigen, wohin er uns führen will.
Herzlichen Dank und wir sind ganz stark verbunden im Gebet, was auch ein besonderes Anliegen von Andrea Riccardi und von San Egidio ist, sind wir mit Ihnen verbunden. Herzlichen Dank. Das war die dritte Sendung im Zusammenhang mit der Vorstellung von San Egidio. Das heutige Thema war die Sendung des Gründers von Andrea Riccardi und die Peripherien. Wenn Sie die drei Sendungen nochmals nachhören möchten, dann können Sie das unter www.radiogloria.ch oder Sie können auch eine CD mit den drei Sendungen bestellen im Studio in Waldeck. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Gottes Segen und viel Frieden in Ihrem Herzen. Ihre Andrea Marti.